Die Heilige Messe ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Das lehrt das Zweite Vatikanische Konzil. Darüber möchte ich reden mit Pater Karl Walder. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Ausgabe von SDS. Ja, für uns Katholiken, wie ich eben gesagt habe, ist, wie Lumen Gentium, das Zweite Vatikanische Konzil, Kapitel 11, formuliert, die Feier der Eucharistie, also die Heilige Messe, Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Das heißt, sie ist der höchste Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott und auch der Einheit der Kirche. Und von der Eucharistie, von der Heiligen Messe, geht auch die ganze Kraft aus für unser christliches Leben und für unser christliches Handeln.
Also der Ausdruck ist ja wirklich sehr populär geworden, nicht? Also weil mit diesen beiden Begriffen Quelle, also Fons, wo alles rausfließt, und Kulmen, Höhepunkt, wo alles hineingipfelt, eigentlich alles gesagt ist, nicht? Und Jesus fasst eben in der Nacht, bevor er verraten, bevor er stirbt, 17 Stunden, 18 Stunden vor seinem Kreuzestod, am Freitag um 15 Uhr vor den Mauern Jerusalems, er fasst sein ganzes Leben zusammen, also mit diesen Worten, mein Leid für euch hingegeben, das Blut des neuen Bundes für euch vergossen, für alle zur Vergebung der Sünden oder für die vielen vergossen zur Vergebung der Sünden. Also seine ganze Proexistenz, die Proexistenz des Fürseins des menschgewordenen Gottes für uns wird zusammengefasst und in diesem Mysterium, das wir dann Sakrament nennen, Mysterium und Sakrament, das eine ist das griechische Wort, das andere ist das lateinische Wort, nicht, also wird es der Kirche übergeben. Lukas und Paulus überliefern die Einsetzung, tut dies zu meinem Gedächtnis, und das tut die Kirche seither. Ja. Das tut sie seither und das ist wirklich also das Sakrament der Sakramente, weil hier Christus als der Spender des Sakramentes auch zugleich eben gegenwärtig ist und gegenwärtig bleibt. Ja. Also die Formulierung ist eine Spitzenformulierung, deshalb wird sie rauf und runter zitiert. Heilige Messe, Quelle, also alles, was ich an Lebendigkeit, an Wasser des Lebens eben jetzt empfange, an Gnadenstrom, das kommt aus der Heiligen Messe und zugleich eben muss alles ihr jetzt eben zustreben. Das heißt auch alle Pastoralitäten, alles, was in einer Pfarre ist und so weiter, muss zum Höhepunkt jetzt eben haben, dass wir uns versammeln, um dieses eucharistische Mysterium zu feiern.
Geschätzter Pater Karl, geschätzter Pfarrer Rimmel und alle, die mitarbeiten, damit die Stunde der Seelsorge ausgestrahlt werden kann, welch ein Segen, dass es sie gibt, welch ein Segen, dass es die Stunde der Seelsorge gibt. Ein ganz großes, herzliches Danke dafür. Ich wohne in einem Dorf und wir haben keinen fixen Pfarrer mehr. An 3 Sonntagen im Monat kommt jeweils ein anderer Priester. So erleben wir im Laufe des Monats 3 verschiedene Zelebranten. Am 4. Sonntag findet ein Wortgottesdienst statt. Wenn unterschiedliche Priester die Messe feiern, merkt man deutlich, dass die Liturgie verschiebend gefeiert wird. Bei einem Priester wird die Messe so gefeiert, dass mir manchmal während der Messe die Tränen kommen. Dann, statt des vorgesehenen Tagesgebets, wird ein anderer Text vorgelesen. Auch beim Glaubensbekenntnis wird ein alternativer Text verwendet. Zum Beispiel, wir glauben an einen Gott der Freude. Nach der Kommunion wird zusätzlich noch eine kurze Geschichte vorgelesen. Priester verunsichern mich und ich leide darunter. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Herzlichen Dank.
Also die Kirche hat hier ja eine große Sicherung eigentlich eingezogen und das ist der Ritus und das ist nicht eine Sache der Kirche, sondern das ist eine Sache der Psychologie. Du brauchst bestimmte Rituale, die dir Lebenssicherheit geben. Wie wichtig zum Beispiel ist es zu Weihnachten, dass der Weihnachtsabend immer gleich abläuft, also dass man dieselben Leute besucht und dieselben Lieder singt und so weiter, dass der Christbaum immer an dieser Stelle steht. Wir brauchen solche Lebensrituale und bei mir zum Beispiel schon in der Früh, ne? Also ich habe eine gewisse Reihenfolge, ja, ich brauche zuerst einen Kaffee, weil ich einen niedrigen Blutdruck habe, dann Zähne putzen, waschen und so weiter und herrichten, dann in die Kapelle, dann eben Brevier. Also das ist so ein Ritual, das gibt mir Stabilität. Wenn das einmal nicht geht und so weiter, dann ist irgendwas verrutscht. Und der Ritus der Kirche, der sich sehr, sehr schnell entwickelt hat, also ist abgeschlossen im 6. Jahrhundert bereits. Und wenn man sich die Einsetzungsberichte anschaut, Paulus eben ist, der hat den ältesten Einsetzungsbericht, beziehungsweise der 1. Korintherbrief 11 ist der älteste Text, der eben ist dieselben Worte wie das Lukas-Evangelium. Also da hat es bereits einen Ritus gegeben. Und dieser Ritus eben jetzt schafft Sicherheit, ja. Und das ist auch ein Anspruch, den die Gläubigen haben dürfen, dass die Liturgie so gefeiert wird, wie die Kirche sie jetzt eben haben möchte. Dazu gibt es eben Normen, liturgische Normen, und die sollen gehalten werden. Da sind wir in dem Thema drinnen, eben, dass manche Priester meinen, sich hier zu individualisieren. Individualität kannst du nie verhindern, ja. Also jeder ist anders. Der eine spricht langsamer, eindringlicher, der andere bewegt sich anders. Also die Verschiedenheit ist automatisch jetzt eben da durch die verschiedenen Persönlichkeiten, weil jeder Priester eben Person bleibt in seiner Individualität. Aber eigentlich soll er den Ritus jetzt eben halten, damit das Grundsätzliche da ist. Abgesichert sind die Gläubigen natürlich auch, so sehr psychologisch das störend ist, dass die Kirche sagt, wenn die Sakramente gefeiert werden, dann ist es immer Christus, der die Sakramente feiert. Er ist der primäre Spender der Sakramente, und es ist unabhängig von der Würdigkeit des Spenders, von seiner Gläubigkeit sogar, ist es unabhängig, ob jetzt eben das Sakrament geschieht oder nicht. Aber natürlich, die Heilige Messe ist nicht ein punktueller Akt wie bei der Taufe, nicht, also wo Wasser gegossen wird, eine Formel gesprochen wird, sondern die Heilige Messe ist eine dramaturgische Handlung. Ja. Und da kommt natürlich sehr viel jetzt eben auch rein, wo man die Priester immer nur bitten kann, bitte haltet den Ritus. Und auch ihr da zuschaut, vielleicht ihr Priester, überlegt das mal. Du bekommst ja so viele Zuschriften, ich bekomme auch so viele Zuschriften. Mein lieber Mitbruder, der Pater Johannes Paul Schaban, der bei uns Liturgieprofessor ist in Heiligenkreuz, nicht, der sagt, er kann sich gar nicht erwehren an Zuschriften, was die Leute ihm alle schreiben, was da an liturgischen Trara in den Gemeinden veranstaltet wird. Und ich meine, ich will jetzt nicht den Priestern unterstellen, dass sie das böswillig tun, ja, sondern sie meinen immer gute Gründe zu haben. Aber ich möchte immer nur bitten, der Ritus hat einen Sinn. Bitte haltet den Ritus, ja. Ihr nehmt den Gläubigen faktisch etwas weg, ja, wenn ihr den nicht jetzt eben haltet. Und das kommt schon auch in die Richtung des Sündhaften. Also ich möchte es nicht einfach so, das sind keine Harmlosigkeiten. Man sieht ja die Dramatik, wie die Leute darunter leiden, ja. Und dann gehen sie in eine Altritualität, also wo individuell, also das sind einfach wirklich Themen, die nicht gehen. Der Ritus ist der Heilige, beziehungsweise der Rahmen, ja, in dem eben jetzt Gott selbst kommen kann. Das ist das Entscheidende, das Übernatürliche, Unsichtbare. Und jetzt den Ritus zu einer liturgischen Inszenierung, Individualisierung zu machen, ist wirklich problematisch. Ich verstehe dieses Anliegen, ich leide sehr darunter, aber man kann immer wieder nur appellieren, wie die Päpste und die Bischöfe das tun, bitte haltet den Ritus.
Weil gerade die ganzen Zuschriften, die jetzt kommen, nicht ein kleiner Stapel, gehen alle in diese Richtung, dass die Art und Weise, wie Mitbrüder oder wie Priester die Heilige Messe feiern oder wie es wahrgenommen wird, vielleicht muss man auch das mal so rum sagen, dass es Gläubige verunsichert. Auch die nächste geht in diese Richtung, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner, dass die Heilige Messe weltweit in der Muttersprache gefeiert wird, ist ein Segen. Dass aber die Kniebänke abgeschafft wurden und der Priester mit dem Rücken zum Tabernakel zugewandt ist, finde ich ehrfurchtslos. Weil der Priester ein Vorsteher der Gemeinde ist, bei der Anbetung steht der Priester und die Anbetenden auch nicht mit dem Rücken zum Heiland. Auch wenige Priester bei der Wandlung bringen zum Ausdruck das Geheimnis und die Größe des Geschehens, indem sie bei der Kniebeuge verweilen.
Darf ich hier nur was sagen? Also das mit dem Rücken zum Tabernakel ist, Entschuldigung, Unsinn, weil der Priester sakramentaler Ort der Gegenwart Christi ist. Ja. Also Christus kann sich nicht selbst den Rücken zuwenden. Also ich weiß, dass das in konservativen Kreisen oft ein großes Thema ist. Und wenn man dann so sitzt, dass im Hintergrund der Tabernakel ist, als wäre es eine Ehrfurchtslosigkeit gegenüber Christus. Leute, habt ihr begriffen, was das sakramentale Priestertum ist? Habt ihr euch angeschaut, wie in der alten Kirche die Kathedralen gestaltet worden sind, wo in der Mitte der Bischof sitzt, weil der Bischof der sakramentale Ort eben jetzt, der Vollpräsenz Christi eben jetzt in der Zeit jetzt eben ist. Also das sind theologische Sachen, da komme ich mit diesem Traditionalismus einfach wirklich nicht mit, weil es nicht stimmt, weil es dogmatisch nicht stimmt. Der Priester ist, ja, und deshalb die Verpflichtung, was ich vorher gesagt habe, den Ritus zu halten, der Priester ist Vikar, ja, für den anwesenden Christus, ja. Und der hat jetzt eben die Präsenz wahrzunehmen. Der hat in der Mitte zu stehen am Altar, ja, weil er jetzt eben Christus vergegenwärtigt, nicht sich. Er spricht im Wort, das ist mein Leib, die Worte Christi. Ja. Durch den Priester wird Christus gegenwärtig. Also hier den Priester in eine Diastase, in eine Differenz jetzt eben zu Jesus zu bringen, weil er geografisch so steht, dass hinter ihm der Tabernakel ist. Entschuldigung, liebe Leute, das ist theologisch nicht wichtig.
Gut, Volksaltar, Hochaltar ist natürlich auch eine Diskussion vom Ritus und vom
Domazil. Darf ich diese Sachen nur sagen? Ja, wir können da
gerne.
Ja, ich werde nur emotional, ja, weil ich eben seit 10 Jahren in der Weltkirche unterwegs bin. Diese Probleme gibt es nirgendwo außer in Europa. Ja. In Frankreich stärker als in Deutschland, aber sie sind Luxusprobleme, ja, einer Kirche, die, ich verstehe das, also dass Leute, die gläubig sind, ja, verletzt sind durch die liturgischen Missbräuche, aber dass man dann einen Fokus auf das Ganze jetzt eben legt, das ist nicht entscheidend. Wir sind hier eine schrumpfende Kirche. In den Ländern des Südens solche Diskussionen gibt es dort einfach nicht. Ja. Dort wird die Liturgie schön und feierlich gefeiert und so weiter. Die hatten nie die Beschädigung auch durch diese 68er Kulturrevolution. Also dort hast du eine freudvolle Liebe zur Eucharistie und so weiter. Also dort würden solche Fragen nie diskutiert werden. Und wir sind eben im deutschen Sprachraum. Wir sind Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn man uns zusammennimmt. Wir sind 2,6% der Weltkirche. Ja, wir sind nicht der Nabel der Welt. Ich verstehe schon, dass das ein Anliegen jetzt eben ist, ja, und dass die würdevolle Liturgiefeier und so weiter und so fort. Aber bitte tut es euch nicht auf solchen kleinen Problemchen jetzt eben einhängen. Die Verletzung, noch einmal, ist massiv und das ist wieder jetzt, also die Bitte an alle, die so meinen, sie müssen in der Liturgie individualisieren. Die Leute sind verletzt. Ich merke das, du merkst das, du sagst, du hast einen Stapel, ich kriege einen Stapel von Zuschriften. Jetzt werde ich sicher auch kritisiert werden, weil ich das gesagt habe, dass der Priester, wenn er mit dem Rücken zum Tabernakel steht, den Heiland jetzt eben nicht tödlich beleidigt, weil der Heiland in ihm gegenwärtig ist. Aber das sind so Probleme, wo ich mir wirklich denke, Leute, habt ihr kapiert, in welcher Zeit wir leben? Habt ihr kapiert, wie atheistisch alles geworden ist? Habt ihr kapiert, wie der Islam und so weiter jetzt eben hier mit seiner Religiosität da ist? Habt ihr kapiert, dass unser Auftrag eigentlich wäre, die Leute zu gewinnen und nicht uns bloß da an den innerkirchlichen Themen jetzt eben festzumachen? Das ist meine große Frage. Ja? Also ich setze mich gerne in die Stunde der Seelsorge, aber eigentlich müsste rauskommen, nicht, dass wir Fragen beantworten, die einen sind dafür und die anderen sind dagegen, ja? Sondern es sollte eigentlich rauskommen, dass wir alle begreifen, unsere Aufgabe ist es, eine Generation oder Generationen, die Christus schon überhaupt nicht mehr kennen, jetzt eben zu Christus zu führen. Und der Gottesdienst, und da bin ich wieder zurück beim Thema, und da habe ich auch Verständnis für diese Anliegen, ja, entschuldige mich, so ein bisschen kritisch jetzt eben die Fragen hinterfrage, habe ich auch Verständnis, der Gottesdienst muss der Ort sein, wo eben Gott, Christus erfahrbar wird und der Ritus sichert das jetzt eben ab, dass der Gottesdienst nicht Absitzen eines Kultaktes ist, sondern dass wirklich Jesus selbst jetzt eben die Herzen berührt und uns sogar Kommunio, Gemeinschaft mit sich jetzt eben schenkt.
Pater Karl, da kann ich gleich mal eine Zuschrift nehmen, die mit der deutlich wird, dass das, was du jetzt sagst, angekommen ist. Aber wir haben natürlich immer wieder neue Zuschauer bei SDS. Viele entdecken gerade die Sendung ganz neu. Aber einfach mal, um dein Gemüt zu beruhigen, sehr geehrter Pfarrer Rimmel und Pater Wallner, das Schönste, was Pater Wallner gesagt hat, war, dass egal, ob der Pfarrer gut oder weniger gut gepredigt hat, Pater Karl predigt immer außergewöhnlich gut, dass Jesus Christus im Sakrament der heiligsten Eucharistie immer kommt, genau. Immer gegenwärtig ist. Daher das ewige Licht. Vergelt's Gott, liebe Grüße.
Ja, wir freuen uns über Priester, die jetzt eben, wie soll ich sagen, was rüberbringen und so weiter und so fort. Und es gibt ja Gott sei Dank, also wenn ich mir die jungen Priester anschaue, also in Österreich gibt's ganze Kapazunder, ja, Rupert Sandner und so weiter. Also wir haben so tolle Leute, der Johannes Lackner. Also junge Priester ist ein Wahnsinn, was da ist. Ja, ich war jetzt bei der Priester von Pater Dominikus Ambruster bei den Dominikanern, was die allein für tolle Leute haben. Wow! wow, ja, also was da für Priester sind und wie die auch dann, wie sie sind, ganz katholisch, ganz im Ritus und so weiter, aber dann wirklich jetzt eben, die, also es tut sich ja sehr viel. Aber eben, das ist ein alter Grundsatz, nicht, der wurde ausgefochten schon im 4. Jahrhundert, nicht, also die Frage nicht, also ob die Würdigkeit, Frömmigkeit, Gläubigkeit und des Spenders entscheidend ist für die Wirkung des Sakramentes, und da war ganz klar nein. Ja? Und der heilige Augustinus, unser Papst ist Augustiner, der heilige Augustinus hat diesen unglaublich wichtigen Satz gesagt, nicht, wo er sagt, wenn Petrus tauft, tauft Christus. Wenn Paulus tauft, tauft Christus. Und auch wenn Judas Iskariot tauft, tauft Christus. Das heißt also nicht die Würdigkeit, nicht die Gläubigkeit, nicht die Sündenfreiheit und so weiter des Spenders ist entscheidend, sondern eben, dass Christus selbst hier handelt. Und deshalb, wenn ihr das Pech habt, dass bei euch, wie soll ich sagen, dass ihr ein bisschen drunter leidet unter dem, wie der Priester das jetzt eben macht, eines müsst ihr im Glauben festhalten. Ja? Es ist Christus selbst, der trotzdem jetzt eben handelt. Er selbst, und das ist das Entscheidende. Nicht? Und ich darf noch diese Geschichte erzählen, Thomas, weil ich das gelehrt bekommen habe, als Jugendlicher, als Kind. Ja, ich war ministrieren und unglaublich frech. Ja. Also ich war wirklich frech. Ja. Ich hatte in der Sakristei irgendeine freche Bemerkung unserem damaligen holländischen Pfarrer gegeben, der ein liebenswürdiger Mensch war. Und sie war wirklich frech. Ich habe volle Schuldeinsicht. Ja. Und ich habe eine Batschen bekommen. Ja. Heute wäre das eine Riesensache. Aber damals war das noch üblich und das war auch nicht so. Aber ich war trotzdem beleidigt, bin nach Hause gegangen und habe gesagt, ich gehe nie wieder in die Kirche. Ja. Der Pfarrer hat mir Batschen gegeben, also Ohrfeige heißt das auf Deutsch. Ich gehe nie wieder in die Kirche. Dann kam meine Großmutter und hat gesagt, du gehst nicht wegen dem Pfarrer in die Kirche, sondern wegen dem lieben Gott. Dann kam meine Mutter und hat gesagt, du gehst nicht wegen dem Pfarrer in die Kirche, sondern wegen dem lieben Gott. Dann kam mein Vater und hat dasselbe wiederholt. Ja. Wir gehen nicht wegen dem Pfarrer in die Kirche, sondern weil wir dort jetzt eben Jesus Christus begegnen.
Pater Karl, die Zuschriften, die wir bekommen, ich bringe mal die Spannung von einer zarten Seele, die auf Kleinigkeiten achtet, bis zu anderen Themen, die größere Baustellen sind. Ich bringe mal zwei gleichzeitig, ja, um das hier diplomatisch zu platzieren. Die Ärmel sind hochgekrempelt. Respekt, Pater Karl, wir haben es geschafft. In der Wandlung heben die einen Priester Brot und Wein mit einer Hand, andere mit beiden Händen. Einige warten dabei das dreimalige Klingeln ab, andere nicht. Warum machen die das so? Wir haben einfach auch Kirchgänger, die sind sensibel für die kleinen Dinge. Lass mal, das ist so an. Das nächste kommt gleich.
Ja, also das sind eben, ich muss um Entschuldigung bitten, ja, also dass ich, die Fragen sind berechtigt, ja, weil eben, ich habe am Anfang gesagt, dass die Gläubigen das Recht haben, in einem Ritus beheimatet zu sein. Ja, das gibt einfach Heimat, es gibt Stabilität, wenn die Heilige Messe immer so gefeiert wird wie jetzt. Das sind Themen, die nebensächlich sind. Ja, da geht es um Geschmackssachen, ob der Priester jetzt die Hostie, die Elevation entwickelt sich im Hochmittelalter, nicht die aufgehende Sonne. Am Morgen wurde die Messe immer gefeiert. Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, die hier im Sakrament jetzt eben aufstrahlt. Und schon das Hinschauen, nicht, ist Kommunion, ist Verbindung mit Jesus. Ob der Priester das jetzt mit beiden Händen hebt, nicht, oder ob er es mit einer Hand hebt. Ich habe noch selbstverständlich immer mit beiden Händen. Ja. Ich glaube, das steht aber nicht einmal in der allgemeinen Ordnung der Messe drinnen, weil es eine solche Nebensächlichkeit ist. Also das ist völlig unabhängig. Und die zweite Frage war dann noch das dreimalige Klingeln. Das ist überhaupt nicht geoffenbart. Ja. Also ob es läutet oder nicht. Ja. Wenn ich hier bei der Missio-Kapelle Ministranten habe, die noch nie ministriert haben, sage ich immer, macht es so, wie es in eurer Pfarre üblich ist. Ja, also macht es so, wie in eurer Pfarre üblich ist. Wir haben zum Beispiel als Zisterzienser einen wunderbaren Ritus aus dem Mittelalter. Nicht bei uns wird immer am Beginn des Sanctus eine Kerze angezündet, neben dem Altar, ja, um eben zu symbolisieren, dass Christus jetzt gegenwärtig wird auf dem Altar als das Licht der Welt. Die wird dann nachher eben gelöscht, eben wenn das Allerheiligste wieder im Tabernakel zurück ist. Das sind so Riten, die sich entwickeln haben. Das sind, also, es ist noch einmal, es ist gut, beheimatet zu sein, und ich leide auch, wenn nicht geläutet wird, ja, weil der Ministrant vergessen hat, also leiden, ja, aber es fällt mir halt auf, ja, und ich finde schön, wenn geklingelt wird, ob einmal, zweimal, dreimal und so weiter an der richtigen Stelle, das ist klar, aber für das eigentlich Wesentliche, Substanzielle ist es eben nicht entscheidend.
Aber schön, dass du als Mitbruder auch so sensibel bist für kleine Dinge, ob es mal läutet oder nicht läutet. Aber gerade in Exit-Bürschrift, wir sind ja eingestiegen in diese Sendung mit der Thematik Priester verunsichern mich in der Heiligen Messe. Ich sehe regelmäßig Ihre Sendungen SDS. Bischöfe empfehlen und praktizieren die Interkommunion. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen, habe ich es noch nie erlebt, aber es, hier ist geschrieben. Dazu Empfehlung der Interkommunion durch Pfarrer in der Sonntagspredigt, selbst gehört. Bei Events wie Erstkommunion oder Firmung ist die Kirche voll und alle rennen zur Kommunion, teilweise mit Händen in der Tasche. Kein Priester, wohlgemerkt, kein Priester, hat bislang auf die Strafwürdigkeit, in Klammer Paulus, er isst und trinkt sich das Gericht, aufmerksam gemacht. Das sind die wahren Probleme in der Behandlung um die Eucharistie. Viele Grüße.
Da gibt es ein grundsätzliches, also ich kann das bestätigen, ja, nur nicht, also wie soll ich sagen, mit diesem Anklageton jetzt eben, weil die Anklage müsste tiefer gehen. Ja, wir haben seit Jahren versäumt, eben zu katechetisieren, was die heilige Eucharistie bedeutet. Und für die meisten Leute, die in die Kirche gehen, ist es eine Form der Kommunikation durch Mahl. Ja, und das ist eben nicht das Wesen der heiligen Messe, sondern es ist die Darstellung, die unblutige Darstellung, Vergegenwärtigung des einen Kreuzes, Opfers Christi und Teilnahme daran. In der alten Kirche war man sehr streng, der Hagia, des Hagiois, das Heilige, dem Heiligen, Sankt der Sanctis, man hat alle rausgeschickt, schon am Beginn der Eucharistiefeier. Also schon das Dabeisein jetzt eben bei der Wandlung, ja, also wäre nicht möglich gewesen für Ungetaufte und für Sünder, nicht? Also die wurden rausgeschickt. Also da hat sich grundsätzlich sehr viel verändert. Und wenn man dann nur sagt, ihr dürft es jetzt nicht, ja, also das, was ändert das dann? Ja, das ist das Problem. Also meine Kritik, ich unterstütze das, aber die Kritik müsste viel fundamentaler sein. Wir müssen alle wieder begreifen, was die heilige Eucharistie bedeutet. Und ich sehe es ja, wie es im Konkreten läuft. Die neubekehrten Jugendlichen, die wir hier haben, ja, die gehen dann automatisch, ja, wenn die wiederkommen und dann Beichten waren und so weiter, nicht, die gehen automatisch Mundkommunion und Knien, weil das Bedürfnis einfach da ist, weil sie verstanden haben, ja, also was da hier geschieht in der heiligen Kommunion. Aber solange ich auf der Ebene bin, da gehen alle vor, und wenn ich jetzt nicht vorgehe, also dann schließe ich mich selbst aus und so weiter, dann also da werden wir nicht weiterkommen. Uns fehlt, und das war ja das Anliegen von Papst Benedikt dem 16., dem großen Theologenpapst, uns fehlt die grundsätzliche Katechese über das Verständnis der Eucharistie. Und solange man hier in einer Oberflächlichkeit verharrt, wird man nicht verhindern können, dass eben die heilige Messe auch als bloß oberflächlicher Kommunikationsakt untereinander anhand von Empfang von einem Stück weißen Hostie dort vorne jetzt eben besteht. Genau das, was sie nicht ist. Also meine Antwort wäre, die Kritik muss viel fundamentaler sein und auch die Therapie dazu muss viel fundamentaler sein. Und ich habe das selber als Pfarrer bemerkt. Ja, das darf ich vielleicht noch anfügen. Ich hatte das Problem, wie ich Pfarrer geworden bin. Wenn du über die Eucharistie predigst, das dauert eine Zeit lang, aber du musst es immer wieder, was das bedeutet, Jesus kommt zu dir, ja, du empfängst Jesus als Gast, das bedarf Höflichkeit, Bereitschaft, du musst mit ihm sprechen, wenn er zu dir kommt. Die Leute sind nicht blöd, ja, also dass du spürst dann, dass sich da was ändert, ja, und dass der Kommunionempfang aus einer viel würdigeren Haltung jetzt eben geschieht. Das braucht wirklich eine fundamentalere Heilung, als einfach zu sagen, und ihr esst euch das Gericht. Paulus hat das so gesagt im 1. Korintherbrief 11, das ist richtig, ja. Aber es würde nichts bringen, außer eben jetzt hier eine Taliban-artige Stimmung jetzt eben zum Kommunionempfang, die auch nicht passt.
Hochgeehrte Herren, Pater Weil und Frau Rimmel, kann ein Priester mehrmals täglich Eucharistie feiern und kommunizieren?
Ja, also jeder Priester muss immer, Kirchenrecht, also zumindest der Priester muss die heilige Kommunion empfangen, der die Messe feiert, also kirchenrechtliche Vorschrift, nicht? Und er kann bis zu dreimal die heilige Messe feiern. Eine glaube ich, in Sonderfällen und so weiter geht viermal, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sind kirchenrechtliche Regelungen. Also für meine Mitbrüder ist es ja an einem Sonntag heute der Normalfall, dass du zwei oder drei Messen hast. Ja, ich möchte vielleicht noch hinzufügen, dass die Leute sich vielleicht das nicht vorstellen können. Ich war ja Pfarrer, das ist unglaublich anstrengend, weil du mit deiner ganzen Emotionalität dabei bist. Nicht? Weil was können wir sagen, der Pfarrer, was hat der schon zu tun? Und der hält nur einfach die Messe und da steht der eine Stunde da vorne und so weiter. Was ist das schon? Es ist unglaublich anstrengend. Also man ist nachher, ich war am Sonntagnachmittag streichfähig. Also ich muss wirklich sagen, das ist echt eine, Und das ist echt eine Herausforderung. Ja?
Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pfarrer Wallner, warum trinken Sie aus goldenen Kelchen? Würde es ein nettes Kristallglas nicht auch tun? Was hat Jesus beim Abendmahl gehabt? Kein Gold. Für Ihre Antworten sage ich im Voraus herzlichen Dank.
Also das stimmt nicht. Also das Sedermahl, wie die Juden es gefeiert haben zum Pessach, das war also hoch aufgeladen, nicht? Also Jesus schickt ja seine Jünger voraus, den Saal vorzubereiten und so weiter. Das war ein wirklich festives Mahl, nicht? Und wo man Sederbecher auch verwendet hat, eigene Becher. Da gab es einen Ritus, es gab 4 Becher und so weiter. Und also das war sehr, sehr feierlich. Und da geht's, also die Frage ist so ein bisschen, ja, also wo ich auch aufpassen muss, dass ich nicht gleich emotional werde. Aber wir haben das Allerwertvollste, das hier jetzt eben gefeiert wird. Wir haben Jesus Christus selbst, der sich in den Gestalten von Brot und Wein vergegenwärtigt. Und wir beantworten ihn mit dem kostbarsten Material, nicht, also das wir überhaupt haben. Die Kelche sind in sich oft gar nicht so wertvoll, die sind ja nur vergoldet. Also das ist nicht die große Sache jetzt eben. Aber wir wollen einfach dadurch Jesus zeigen, ja, dass wir ihn empfangen, dass er uns etwas wert ist, dass das Wertschätzung bedeutet. Und ich verstehe nicht, in einer Welt, wo jeder, wenn er ins Theater geht oder wenn er zu einer Gala geht, also sich herausschält und ordentlich anzieht und so weiter und sich schön macht, ja, für ein weltliches Event, warum wir am Sonntag nicht auch jetzt von der Kleidung her wieder zeigen, also dass es hier um das Wertvollste geht, was wir in der Woche machen können. Nämlich wir gehen zur Begegnung mit unserem Erlöser, unserem Retter, unserem Herr. Da gehört einfach Stil und Würdigkeit dazu. Und das liturgische Altargerät, für das genaue Vorschriften geht, geht nicht um zu protzen und zu prunken, ja, sondern es geht darum, eben jetzt zu zeigen, hier kommt, wir brauchen diese Sinnlichkeit. Ja, also hier kommt das Wertvollste, das es gibt, Gott selbst. Deshalb sind unsere Kirchen auch so schön gebaut. Und ich darf wirklich sagen, in der Tagespost war vor kurzem ein Artikel über unsere Kulturrevolution, die wir beim Kirchenbau hatten. Ja. Also es war eine Verirrung, nicht, also dass man meinte, man muss Kirchen jetzt eben Profanbauten nachbauen. Nein, wir feiern den Himmel auf Erden und der kostbarste, wertvollste Schatz, den es gibt, Jesus Christus in Person, kommt zu uns und alles in der Liturgie zielt darauf ab, das sinnenfällig jetzt eben sichtbar zu machen.
Noch eine Zuschrift, Pater Karl, am Ende der Sendung nehmen wir noch rein. Sehr geehrte Herren, Pater Karl Wallner hat sich einmal deutlich gegen den übertriebenen Dank von Priestern für den Besuch der Heiligen Messe ausgesprochen. Ja. Wir, meine Frau und ich, sind ihrer Meinung. Deshalb habe ich auch nach oft sehr übertriebenen Danksagungen einigen Priestern Folgendes empfohlen, sich nicht zu bedanken, sondern den Besuchern zu gratulieren, dass sie diese wertvolle Stunde mitgefeiert haben. Gratulation für die Annahme der Gnade oder eventuellen Schritt wieder in die richtige Glaubenshaltung oder Einstellung insgesamt und so weiter. Sie sind sicher sprachlich und begründen besser als meine eventuellen Empfehlungen im Gebet verbunden.
Also um das einzuordnen, es ist sehr richtig gesagt, um den übertriebenen Dank. Ja? Also dass Empathie, Dankbarkeit da ist, ja, ja. Aber es ist so ein bisschen immer, manchmal kommt es in die Richtung, gerade bei Firmungen, wo etwas Außerordentliches in der Pfarre jetzt eben passiert, wo man außerordentlich auch die Inszenierung sich bemüht, Musik und so weiter, wo man auch vielen Leuten zu Dank verpflichtet ist, dass das zu viel Raum und zu viel Gewicht bekommt. Es ist aber notwendig, dass man sich bedankt. Ja. Also ich habe bei der Missio-Messe, bedanke ich mich schon am Beginn beim Ministranten, bei der Gabriela. Das hat auch den Grund, weil einfach eine Familie geworden sind und weil die Leute einfach wissen sollen, wer hier jetzt eben dazu beiträgt, dass wir mitten im Arbeitsbetrieb hier, wir sind ja päpstliche Missionswerke, 3000 Projektanträge pro Jahr, dass wir mitten im Arbeitsbetrieb uns das leisten, eben hier Pause zu machen, die Heilige Messe jetzt eben zu feiern. Und da gibt es Dinge, da gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es ist schon notwendig, dass man sich bedankt, ja, aber das Maß entscheidet immer jetzt über die Sache. Und dann eben, dass man auch, wie soll ich sagen, also ich habe einen Mitbruder, den Pater Clemens Maria Spranger, den habe ich gefirmt wie ein Bürschchen da mit 14 Jahren. Und er war damals in dieser Pfarre St. Anna Baumgarten, nicht? Da waren 50 Firmlinge. Und er hat dann den Dank gesagt an den Firmspender, wie es immer üblich ist. Ich saß dort aufgebahrt vorne und der kleine, weiß jetzt nicht mehr, wie er geheißen hat, aber wie er damals gekommen ist. Er ist jetzt der Botschafter der Hochschule Heiligenkreuz. Also der jetzige Pater Clemens Maria stellte sich als 14-jähriges Bürschchen bei mich hin mit einem Blumenstrauß, schaute mir in die Augen, ja. Und ich habe dann halt, ja, also jetzt kommt wieder die übliche Danksagung und sagte, ich bedanke mich an erster Stelle bei unserem Herrn Jesus Christus. Schaute über mich hinweg, ja, und hinter mir war das Altarkreuz. Und in dem Augenblick hatte ich Tränen in den Augen, weil ich so gedemütigt war, weil ich geglaubt habe, jetzt, also der Dank gilt in erster Linie mir, ja, weil das bei den anderen Firmen, ich war, das werde ich nie vergessen, diese Emotion, die ich da empfunden habe. Schaut der über mich hinweg, dann hat er sich bei mir auch bedankt. Genau das gehört. In erster Linie müssen wir unserem Herrn Jesus Christus dankbar sein, dass er jetzt eben in der Liturgie bei der Heiligen Messe zu uns kommt. Und wenn wir diese grundsätzliche Dankbarkeit haben, Jesus kommt, dann ist es auch recht und würdig, dass wir proportional dazu uns auch bei all denen bedanken, die aus innerer Hingabe einen solchen Gottesdienst jetzt durch Musik, Gesang, Gestaltung möglich machen.
Es kommt schon auch darauf an, dass die Herzen angesprochen werden. Pater Karl, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir sind eigentlich schon durch. Die Zeit ist schon vorbei. Bitte Gebet und Segen.
Also dann machen wir das Wichtigste. Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Nochmal danke dir, Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.